Vicky, super Folge haben wir heute aufgenommen, oder? Zur Baujagd.
Das Thema Baujagd, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viel Gemeinschaft beinhaltet.
Absolut, also da gebe ich dir mal absolut recht. Wir hatten aber auch zwei coole Gäste, muss ich sagen. Die haben da so viel Leidenschaft in dieses Thema gesteckt, die ist echt rübergekommen.
Ja, wie ein Streichholz haben die gebrannt, ganz lang und sehr heiß, auf jeden Fall. Ich fand es wirklich gut und es war nicht nur gut, sondern es war auch wirklich eine spannende Folge, bei der wir beide auf jeden Fall was mitgenommen haben. Und natürlich hoffen wir, dass auch alle Hörerinnen und Hörer etwas mitnehmen werden.
Davon gehe ich mal fest aus. Also bleibt uns eigentlich nichts anderes, als viel Spaß beim Hören zu wünschen.
Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste.
Horrido und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, auch von mir.
Heute kriechen wir im wahrsten Sinne des Wortes mal richtig tief rein, nämlich ins Thema Baujagd. Es wird eng, spannend und ziemlich haarig, denn wir sprechen über eine der ursprünglichsten und gleichzeitig umstrittensten Jagdformen überhaupt.
Genau. Es geht um Dunkelheit, Erde, scharfe Zähne und echte Teamarbeit zwischen Mensch und Hund. Warum das Ganze mehr ist als nur ein Fuchs im Bau und was Bauretter und Hundeführer dabei leisten, das schauen wir uns heute mal genauer an. Und wir haben zwei absolute Profis am Start, die uns mitnehmen in ihre Welt zwischen Röhren, Ortungsgerät und jagdliche Verantwortung.
Wir beginnen mit Ladies First. Heute bei uns Julia Ceremeta, Jägerin, Falknerin, Hundeführerin und Gebrauchsrichterin mit echter Leidenschaft fürs unterirdische Handwerk. Seit über 10 Jahren führt sie Tackle, zuvor waren es kernige Foxterrier. Ihr Herz schlägt für die Baujagd und das nicht nur im Revier, sondern auch mit Feder und Herz. 3 Bücher hat sie über Bauhunde geschrieben und engagiert sich aktiv als Bauhundretterin. Herzlich willkommen, Julia, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier bin.
Und unser zweiter Gast ist Hendrik Drün, manchen bekannt als der Baggerfahrer von den Beetbrüdern. Aber in der Jagdszene hat er längst einen Namen für sich. Mit 15 schon den Jagdschein in der Tasche, gelernter Forstwirt, Rüdemann mit Herzblut und Meuteführer aus Leidenschaft. Gebürtig in Moers lebt er mittlerweile vor allem die Drückjagdsaison und actionreiche Maisjagden mit seiner Meute und natürlich die Baujagd. Willkommen, Hendrik.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und wir beginnen mit unseren 3 kategorischen Fragen zu Beginn. Wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen, liebe Julia?
Also zur Jagd gekommen bin ich eigentlich über die Passion zu allem Lebendigen im Prinzip. Also ich habe schon sehr früh angefangen, wirklich exzessiv Tiere zu halten und zu züchten. Also das ging von Prachtfinken, ich hatte wirklich Wände voll mit Volieren und Aquarien und alles Mögliche und natürlich dann auch den ersten Hund gekauft, auch vom eigenen Geld noch als Kind, und das war halt eben der Foxterrier, zufälligerweise, muss ich sagen. Ja, so begann eigentlich die Liebe zu den Bauhundrassen. Ist natürlich dann alles auch immer exzessiv geworden, also mehr Hunde und so weiter und so weiter, und natürlich auch ein gewisser familiärer jagdlicher Hintergrund ist dann zusammengekommen. Ja, und dann halt Jagdschein gemacht und vor 10 Jahren bin ich dann von den Terriern auf die Tackle umgestiegen und da ging es dann eigentlich wirklich richtig los mit Baujagd und auch mit internationalen Wettbewerben, und da hat man genug Leute kennengelernt, dass man dann auch angefangen hat, wie gesagt, diese Bücher zu schreiben, die wir da auch zusammengeschrieben haben mit anderen Autoren aus der ganzen Welt, also Tackleführer aus der ganzen Welt, und ja, so hat sich das entwickelt.
Also über den Hund quasi zur Jagd gekommen?
Ja, kann man schon so sagen.
So ungefähr. Mal kurz zusammengefasst. Und lieber Hendrik, wir haben jetzt erfahren, mit 15 hast du schon den Jagdschein gemacht. Wie bist du denn überhaupt Jäger geworden oder zur Jagd gekommen?
Wirklich einfach den Hintergrund, die Familie. Vater und Mutter sind jeweils Jäger. Mein Vater hat irgendwo Anfang 90 gemacht, meine Mutter irgendwo 92, 93. Und dann wirst du halt als kleiner Stift, wirst du mitgeschleppt. Und du hast ja gar keine andere Möglichkeit. Du wirst ja in diesen Bann mit reingezogen.
Kommst du nicht drum rum.
Ja, du kannst nicht, ne? Du kriegst immer den Jungen aus der Gosse, aber nie die Gosse aus dem Jungen. Das ist ja, du wirst geboren, wirst da mit reingenommen und fertig. Und das packt dich einfach. Also es gibt ja nur 2 Varianten. Entweder es packt dich oder du bist nicht dafür oder bist vielleicht auch nicht dagegen, aber du lässt es einfach, ne?
Was begeistert euch denn so an der Baujagd?
Hendrik. Also ich bin auch mit meinem Hund zur Baujagd gekommen. Meine Eltern, die mir halt die Jagd so in die Wiege gelegt haben, die haben diese Baujagd gar nicht so exzessiv verfolgt. Also natürlich, wir sind hier am linken Niederrhein, bin ich groß geworden. Bei uns ist die Niederwildjagd steht ganz, ganz oben. Mit Hochwild hatten wir in den ersten Jahren ja gar nichts zu tun. Bei uns wurde die Büchse ja nur mal ab und zu mal rausgeholt. Bei uns war es einfach die Flinte, die gehegt und gepflegt wurde. Ganz am Anfang hatten wir kleine Münsterländer. Und dann sind wir zum Drahter gekommen. Dann bin ich auch so ein bisschen mehr in die Drückjagdriege mit reingekommen durch einen Freund. Und dann natürlich später dann zur Baujagd, weil ich dann gesagt habe, pass auf, ich will meinen eigenen Hund haben. Und dann habe ich einen deutschen Jagdterrier geholt.
Boah.
Man glaubt es kaum, als ersten Hund, als einzelnen Hund einen deutschen Jagdterrier. Und wie ich ja gerade schon sagte, wir sind hier am linken Niederrhein. Wir haben halt viel, viel Niederwild. Die Niederwildhege ist eine unheimlich stressige Hege, wenn man es richtig macht. Mit viel, viel Zeitaufwand. Und da muss man halt auch schauen, dass man dann halt die Füchse kurz hält. Anders kriegst du halt Kaninchen, Fasan, Has und sonst was, kriegst du nicht mehr hoch. Und dann habe ich meinen ersten DJT geholt. Den habe ich dann von Bingen am Rhein in der Region vom deutschen Jagdterrierzüchter, habe ich den dann weggeholt. Ja, und dann fing es an. Dann ging es hier vorne ein Stückchen weiter, wohnhaft, an der A52. Dann ging es zur Schliefanlage. Und dann wurde da jedes Wochenende wurde da geübt, bis ich dann irgendwann die Zuchtprüfung mit dem Bengel gemacht habe. Ne? Ja. Diese ganze Jagdszene, auch jetzt mit den Hunden, was ich jetzt überwiegend mache, auch mit den Drückjagden und mit der Meute. Wenn man mal so Revue passieren lässt, war man damals genauso bekloppt, genauso wild wie der deutsche Jagdterrier. Ja? Also es gab ja kein Halten mehr. Es gab keinen Schlaf mehr, Hauptsache nur noch jagen und nur noch raus. Und heutzutage sagst du dir einfach so, okay, du bist nicht weit davon weg, aber du hast ein bisschen mehr Verstand da. Und Julia kann da auch sehr viel drüber erzählen. Aber ich glaube einfach, meine Erfahrung ist einfach so, auch gerade die Terrier-Szene hat sich in den letzten 20 Jahren so ein bisschen verändert. Früher waren sie alle rappelsdoll. Also egal welcher Terrier. Heutzutage findest du die auch noch, natürlich, aber sie wurden so ein bisschen humaner gezüchtet oder in eine Linie reingedrückt, wo du vielleicht nicht nur Vollgas nach vorne hast. Dann ging es bei uns am linken Niederrhein, Mörser Region, Duisburger Region, die ganzen Rhein-Vorländer. Dann ging es da auf den Fuchs. Ich hatte auch Glück, muss ich auch sagen. Das hat man dann einfach. Entweder hat man einen Hund, der einfach so ein Einzelläufer ist, den du einfach schicken kannst, der auch die Sache tut, die du von ihm verlangst. Oder du hast halt Hunde, die halt viel Motivation brauchen, um zu sagen, pass auf, mach mal bitte das, was ich vielleicht von dir verlange. Aber vielleicht nur so. Aber er war so ein Einzelfall, der lief einfach, der Typ. Den hast du angesetzt und kam mal vorwärts raus, waren auch keine Füchse mehr drin, kam man nicht raus, hieß es nur noch, ab zum Auto, Spaten holen oder Bagger holen und dann ging es los. Ne? Also andere Varianten gab es da dann nicht.
Was begeistert dich denn, Julia, nachdem wir jetzt schon mal mitgekriegt haben, dass der Hendrik definitiv begeistert ist?
Ja, also die Begeisterung kann ich nur teilen. Speziell, was mich begeistert, ist tatsächlich Hundearbeit auch verstehen und mitzuerleben, eigentlich aus nächster Nähe. Also wenn man tatsächlich Erfahrung hat, dann kann man wirklich hören und verstehen, was passiert. Also es ist unglaublich spannend, selbst wenn man da 2-3 Stunden steht. Für den Außenstehenden ist es wahrscheinlich so langweilig wie Schach gucken, wenn man keine Schachregeln versteht. Aber wenn man mal seinen Hund kennt und weiß, wie bellt er, wie bewegt er sich fort, was sehe ich eigentlich auf meinem Handgerät auch, wo ist er, wie schnell bewegt er sich fort, an welchen Stellen bleibt er stehen, dann kann man sich das im Kopf praktisch mit vorstellen, was da unten passiert. Und das ist ungemein spannend. Also jeder Hund hat seine eigene Arbeitsweise, jeder Hund hat seine eigene Art, auch Wild anzuzeigen. Man kann schon unterscheiden, was für Wild da ist. Ist das jetzt Fuchs, ist das jetzt Dachs, an der Art und Weise, wie der Hund bellt, wie der Hund den Bau annimmt. Das ist wie eigentlich ein Krimi, den man da liest, ja, während der Hund arbeitet. Das ist der erste Teil, der ungemein spannend ist. Also für mich zumindest spannender jetzt als jetzt vielleicht ein Ansitz oder sowas. Und der zweite Teil, falls man graben muss, ist natürlich auch ungemein aufregend. Also der Moment, wenn man mit dem Spaten durchsticht zum Hund und sieht seinen Hund da in Umständen liegen, wo man sich denkt, ich würde mich ja einscheißen in so einer Situation, ja. Also du bist da unter der Erde, 2 Meter tief in so einem Tunnel, wo es von den Wänden der Sand runterrieselt. Es ist eng, es ist dunkel, stockfinster. vor dir Raubwild, ja, das jetzt auch nicht gerade so gut drauf ist in dem Moment. Und das ist so ein kleiner Furzhund, ja, so ein kleines Deckelchen, und es arbeitet da einfach vor sich hin, ja, stundenlang. Und wenn man das sieht und diese Freude dann auch eben, das Wild zu erlegen dann in dieser Situation, das ist besser als jeder Ansitz, wo man 10 Sauen schießt. Also jetzt zumindest für mich, ja, sondern selbst wenn am Ende des Tages nur ein Fuchs rumkommt, ist das irrsinnig aufregend. Also ja, deswegen, also ich kenne keine Jagdart, bei der ich aufgeregter bin und bei der ich mich mehr drauf freue als so ein Baujagd.
Aber auch das Buddeln kann ja spannend sein. Man macht es ja dann nicht alleine. Man macht es immer mit Jagdkameraden, mit Freunden. Wenn du genau weißt, dein Hund, und Julia weiß es wahrscheinlich auch, wenn der Hund nicht rauskommt, wird er irgendwas haben, oder er steckt natürlich irgendwo in der Petrouille, aber das ist weniger so. Also wenn die da unten drin stecken, dann ist auch Wild da. Du buddelst dann ja mit deinen Kollegen und Freunden und Jagdkameraden, Bekannten, und dann nämlich das, was Julia sagt, und dann stichst du irgendwann in den Kanal hinein oder kommst sogar auf den Kessel aus oder wie auch immer, und dieses Erlebnis dann auch, wenn du dann noch Erfolg hast, wenn du den Hund ordentlich abholen kannst, der Hund hat nichts, der kommt da einfach nur dreckig raus und hat keine Schramme und alles ist gut, und du hast, nachher hast du das Wild dort liegen, du kannst dich mit deinen Jagdfreunden freuen. Also das ist dieser Moment, wofür du das machst.
Ja, ich glaube, also auch das Graben, wir zelebrieren es viel zu wenig, wenn es denn passiert, denke ich. Also es gibt ja bei den Franzosen, die haben ja sogar Lieder, die sie singen, extra für die Baujagd, extra für die Dachsjagd, die sie dann während dem Graben singen. Ja, das ist eine ganze Kultur, die da drum praktisch aufgebaut ist, das da durchzuführen. Die haben natürlich auch andere Beschränkungen, die dürfen keine Halsbänder benutzen. Das heißt, die machen alles nur mit Stangen in die Erde und horchen, wo ist der Tackle. Da ist so viel Kultur, so viel Wissen auch dabei, ja. Und ich glaube, also das ist der aufregende Part. Und wenn ich junge Leute mitnehme zur Baujagd oder junge Jäger, dann will ich eigentlich meistens wirklich an den Naturbau, um diese Erfahrung dann mit ihnen zusammen auch zu machen. Weil ein Kunstbau ist natürlich, hat seine Berechtigung, absolut, in Niederwildrevier, in einem Revier mit schützenswerten Wildarten. Aber der Naturbau ist eigentlich das, wo der Hund wirklich zeigen kann, was er drauf hat, ja, genetisch und von seiner Ausbildung, ja. Also.
Jetzt habt ihr beide so schöne flammende Reden für die Baujagd gehalten. Wahnsinn. Und wir sind gerade mal bei Frage 2. Ich habe noch eine dritte Frage für euch, nämlich: Was war denn dein persönlichstes Highlight bei der Jagd, das dir auch heute noch in Erinnerung bleibt, Julia?
Es gab mal eine Jagd, das war tatsächlich an einem Einröhren-Setzbau, wo auch klar war, wird wahrscheinlich gegraben werden. Da waren, glaube ich, 4 oder 5 junge Jäger dabei. Und es hat irrsinnig lange gedauert. Es war halt sehr tief und die Umstände waren auch ein bisschen schwierig. Und wir haben wirklich stundenlang gegraben, aber es hat sich so eine unglaubliche, schnelle Gemeinschaft daraus ergeben. Also die kannte ich überhaupt gar nicht, weil ich war zu einer Baujagd in einem anderen Revier eingeladen. Kunstbaute waren alle leer und dann war so eine tolle Atmosphäre. Wir haben toll erzählt. Jeder hat wirklich, am Ende wollte er auch diesen Erfolg haben und dahin kommen. Und also das alles so in allem war so das, was in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, mich glücklich gestimmt hat, dass Leute, die, weiß ich, wie alt die waren, 20, 21, 22, vielleicht ein bisschen älter, dass die gesagt haben, hey, das ist eigentlich eine coole Jagd. Das wussten wir gar nicht, dass das so ist, ja. Und wir wussten gar nicht, wie aufregend das sein kann, wenn man denkt, oh, man muss ein Loch graben. Da denkt man, wie man irgendwie bei Oma im Garten einen Apfelbaum einpflanzen musste und wie ätzend das alles war. Aber dass das so eine Freude sein kann und so viel die Leute zusammenbringt, ich glaube, das war so einer der, zumindest bei der Baujagd, so ein wirklich schöner Tag. Ja. Man hat, das war ein Fuchs am Ende, aber trotzdem genau richtig perfekt. Perfekter Tag, ja.
Henrik, dich durfte ich ja auch schon mal bei ein paar Drückjagden erleben als Meuteführer. Ich schätze mal, die Antwort für deine Highlight der Jagd beruht wahrscheinlich auf der Drückjagdsaison, oder? Was war dein persönliches Highlight?
Ja, ist so. Und ich hatte so ein Ding, das war in Rheinland-Pfalz, und da war ich auch zum Glück mit 3 Freunden unterwegs, die auch Hunde mit bei der Drückjagd, wir waren mit 2 Meuten unterwegs. Ja, irgendwann war Bautz weg. Bautz war mein deutscher Jagdterrier. Und irgendwann haben wir lokalisiert, bei mir laufen die Hunde auf der Drückjagdsaison mit Weste und mit GPS. Also konnte ich ungefähr sehen, jo, wo war der letzte Standpunkt. Da hingegangen, schon während der Jagd, weil er auf einmal als Fragezeichen auf meinem GPS war. Ja, geguckt, Fuchsbau in der Nähe. Ja, wusste ich genau, pass auf, ist jetzt nicht. Ich habe die anderen Hunde alle noch dran. Die waren auch noch mit Wild weg. Ich sag, da muss jetzt erst hin. Dem Hund hilfst du gleich. Ja, und dann war eine Stunde später. Aber ihr wisst ja selber, in den Drückjagdsaisons hinein, Oktober oder dann auch im November, wird es auch schnell dunkel. Alle anderen Hunde versorgt, dann dahin. Ja, und dann gehört. Ja, und dann hörst du den Hund. Und dann auch noch im, ja, nicht Steilhang, aber war schon gut steil und steinig. Also war auch nicht viel großartig mit Buddeln. Und der Hund, der kam nicht raus. Erst gehorcht, okay, er arbeitet noch. Dann wieder uns alle entfernt, damit Ruhe da ist. Damit er vielleicht denkt, okay, pass auf, da oben steht keiner mehr. Ich werde nicht angefeuert, ich kann jetzt wieder rauskommen. Gar nichts, ist nichts passiert. Nach 2 Stunden, dann habe ich mich bei der Bauernschaft durchgefragt. Dann habe ich einen Minibagger bekommen. Dann bin ich eine knappe Stunde mit so einem Minibagger mit Schrittgeschwindigkeit durch den Wald gefahren, damit ich irgendwo an den Ort des Geschehens komme. Und dann haben wir, also ohne Bagger, muss man sagen, hätten wir es gar nicht mehr geschafft. Jetzt haben wir freigelegt den Gang und auf einmal war nur noch Fels, ne? Jetzt sieht man es mir an, also beim Buffet esse ich. Ich gehe nicht nur dran vorbei. Dann war dieser Gang, dieser Steindurchgang war größer, war jetzt nicht nur eine Röhre, weil wahrscheinlich das Gestein hat nicht gehalten. Aber dann war dieser Hund dort irgendwo in 2 Meter Tiefe. Wir kamen da nicht dran. Ein Riesenstein noch davor, dann habe ich das mit einem Minibagger, habe ich den weggemacht, ja, und dann sahen wir den Hund zumindest mal. Der lag wie tot da. Ey, und da denke ich so, nee. Ist ja egal, wie viele Hunde man hat, so bin ich aber drauf. Klar, verändert man sich von den Gefühlslagen her, aber trotzdem, wenn ein Hund irgendwas passiert oder ein Hund irgendwo zu Schaden kommt, nee, da wurde eine Krokodilsträne vergossen. Ich denke, nee, was ist denn jetzt los? Warum? Warum nur? Geh doch nicht im Bau, komm doch mit mir mit, kommst du nachher, kriegst du wieder Fressen bei mir. Ja, dann lacht er da. Ja, und dann hatten wir zum Glück einen Freund, der wurde gesagt, der kommt größer als ich, der geht beim Buffet nur vorbei, ne? Der isst nicht viel, der ist so eine Bodenstange. Und den haben wir mit aller, weil ich gesagt habe, ey, pass auf, egal, ob jetzt der Hund irgendwie, ne, dass er tot ist oder sonst was, egal was ist, ich bin dem Hund das schuldig, wir holen den Hund da raus. Ich will den mit nach Hause nehmen. Und dann haben wir den da so reingequetscht, den Kollegen, mit Stopfen und Drücken und, ne, halb T-Shirt ausgezogen. Ja, ey, und auf einmal, als er den berührt hat, auf einmal schüttelt der Hund sich. Ey, wie geil war das denn? Jetzt müsst ihr so sehen, wir waren da auch zum Schüsseltreiben eingeladen. Dieses ganze Prozedere hat rund 6 Stunden gedauert. Mit Minibagger holen, mit Ausbuddeln, mit allem Piff und Paff. Und nachher, da habe ich jetzt noch das Bild von, das werde ich auch niemals wegtun. Und dann haben wir mit dem Hund, haben wir dann ein Foto gemacht. Und solche, deswegen meine ich ja, dieses Buddeln an sich ist total nervig. Aber diese Erfolgserlebnisse, wenn dann auch doch alles noch gut geht, das ist das eben. Und das muss ich sagen, das war mit mein tollstes Erlebnis. Zwar nicht von der Hundearbeit selber her, weil man sich das einfach so nicht wünscht. Also das außer Frage. Aber diese Kumpanei dann dabei, das Graben, dass im Endeffekt alles gut geworden ist, das war das schönste Erlebnis, was die Baujagd angeht.
Jetzt habt ihr ja beide schon von Hunden berichtet und so weiter. Wie sieht das denn eigentlich aus? Welche Eigenschaften zeichnen denn den idealen Bauhund aus? Und was bedeutet das für die Zucht, Haltung und die Ausbildung?
Den idealen Bauhund gibt's im Prinzip gar nicht. Es ist eine Mischung aus dem, was ich als Halter möchte und erwarte und dem, was ich bejage und wo ich es bejage. Ja, also es gibt für jede Situation den passenden Bauhund. Selten ein Bauhund, der für alle Situationen passend ist, außer ein paar Ausnahmehunde, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, das heißt, man muss mit dem Hund arbeiten und in seinen Bedingungen und seinen Möglichkeiten her anpassen. Also was man natürlich grundsätzlich sagen muss, also von den Anlagen her, muss ein Hund natürlich eine gute Portion Passion, Schärfe und Härte mitbringen. Wenn er für die Baujagd geeignet sein sollte, wie sie eigentlich auch gedacht ist, nämlich am Naturbau. Der Kunstbau verzeiht viele züchterische Fehler. Lange Selektion über reinen Kunstbau schafft uns Hunde, die in für die Baujagd an sich nicht mehr so gut geeignet ist. Das ist zum Beispiel die Nase ein Faktor, ja. Also ein Hund muss suchen können. Ein Hund muss unter der Erde das Raubwild finden können. Er muss Entscheidungen treffen. Er muss sich auch mal durchgraben. Er muss Härte haben. Das heißt, er muss unter schlechten Bedingungen auch mal wirklich die Zähne zusammenbeißen und sich irgendwo durchzwängen. Er muss am Raubwild dranbleiben, auch unter Bedingungen, wenn das Raubwild sich verstellt, wenn das Raubwild vor ihm weggräbt und so weiter hinterhergraben. Das sind alles Sachen, die lassen sich nur am Naturbau testen. Das heißt, also man muss züchterisch da wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht in eine Sackgasse manövrieren, weil wir nur noch auf diese einfachere Bauart selektieren, sondern wirklich gucken, dass wir Hunde in die Zucht nehmen, die in der Realität geprüft sind und in der Realität arbeiten. Das muss nicht der Hund sein, der immer 1000% gibt am Ende, ne, an der Beute, sagen wir mal. Es muss nicht der Hund sein, der mit Karacho und schreiend da in den Bau reinrennt. Das sind meistens gar nicht die Hunde, die wirklich hunderte von Malen arbeiten. Also der Hund von mir, der wirklich am meisten arbeitet und der auch in der Baurettung eingesetzt wird, Cookie, die hat wirklich unzählige Dachse, Fuchse gearbeitet, unzählige Hunde gerettet. Die hat beinahe die Bauprüfung nicht bestanden. Und da sagte mir der Schliefwart noch, das ist ein Schrotthund. Was willst du denn mit dem, ja? Also die ist da reinspaziert, die hat da dreimal gekläfft, dann ist sie wieder raus und rein und raus und rein und mit viel Rückenwind und Augen zugedrückt, sag ich mal. Oder es war halt am Rande der Prüfungsordnung, hat sie sich dann rumgedümpelt, dass es gerade noch so geschafft hat. Aber grundsätzlich ist es so, jeder Hund hat seine Vor- und Nachteile. Ja? Man muss dann einfach gucken, was passt zu meinem Hund und wo setze ich ihn ein. Und das ist halt eben auch das Entscheidende bei der Baujagd. Nicht einfach blind in jedes Loch jeden Hund reinstopfen. Wenn ich einen sehr scharfen Terrier habe, schicke ich den nicht in den Dachsbau, wo vermutlich vielleicht 2-3 Dachse drin sind. Ja? Wenn ich einen Hund habe, der eine schwache Stimmleistung hat oder sowas, ja, den schicke ich auch nicht in den Bau, da ich 2-3 Meter tief Bereiche sind, wo ich den gar nicht mehr hören kann. Also so Geschichten, dass ich einfach gucke, zu welcher Situation passt der Hund, den ich jetzt momentan habe, am besten. Und es gibt diese Situation. Also es gibt selten mal einen Bauhund, wo man sagt, wenn der aus einer jagdlichen Linie ist, der ist für gar nichts gut. Und am Ende dann ist es halt für einen Kunstbau. Geht er rein, bellt ein paar Mal, der Fuchs springt, ist auch alles gut. Also ich bin aber auch immer vorsichtig mit Pauschalaussagen, weil die Hunde entwickeln sich. Also das, was am Anfang, wo man denkt, ah, das ist ja nichts, das kann nach 50, 60 Versuchen oder halt Baujagdtagen, kann der ein Top-Hund werden. Und ein Hund, der am Anfang mal alles beißt oder sonst irgendwas, man denkt, boah, der wird ja super oder der ist in der Schliefanlage ja so toll, der geht immer an den Schieber, den zerbröselt es vielleicht nach 2-3 Mal psychisch einfach, weil, und dann geht er gar nicht mehr in den Bau. Also es ist, man muss mit den Hunden arbeiten, das ist das A und O. Also Genetik ist natürlich ein wichtiger Faktor und Zucht, aber die Arbeit ist das, wo sich dann der Hund formt.
Ja. Kunstbau an sich ist ja Urlaub.
Ja.
Das ist ja all in, weißt du? Das ist ja, du hast ja schon einen Kunstbau, muss man ja wirklich sagen, wenn der gut befahren ist, da brauchst du ja noch niemals einen Hund bei, da riechst du nur dran, vorne am Eingang, da weißt du schon genau, ist der befahren oder nicht. Ist einfach so. So,
und das ist
wenn du dann den Hund reinschickst, jetzt kommt er wieder auf den Kunstbau drauf an, aber der hat ja nur zwei Optionen. Links rum, rechts rum und ne, entweder wird dann der Fuchs springt schnell oder er drückt sich noch ein bisschen. Da muss der Hund mal ein bisschen arbeiten. Aber das ist ja eine Einbahngeschichte dann. Die Hunde entwickeln sich wirklich auch, wenn ich das produziere, auf die ganze Drückjagd-Sachen. Ich habe einen Bitterdell dabei gehabt. Da dachte im ersten Jahr, ja gut, läuft mit, frisst zu Hause und kackt. So, das war halt. So, im zweiten Jahr war der Kerl überall mit dabei. Die Hunde sind doch nicht anders als wir Menschen. Wenn du irgendwas neu erlernst, der eine kann es halt schneller, der andere ja, braucht halt noch mal vielleicht mal ein Stückchen. Was der perfekte Hund ist, ich glaube, Julia hat dazu alles erzählt, weil den perfekten Hund gibt es nicht. Für mich zum Beispiel gibt es auch keinen Allrounder. Entweder haben wir Spezialisten, wir haben dann für die Wasserarbeit, für die Drückjagd, für die Baujagd, dass du jetzt einen Hund überall mit hinnimmst. Weiß nicht, der kann zwar dann alles, aber nicht alles so ganz richtig. Da gibt es nicht. Naja. Also, wenn wir jetzt von der Baujagd wegkommen und nur die Hunderassen gucken, früher war immer gesagt, der Drahter ist der Allrounder. Klar, man kann dem Hund vieles beibringen. Über die Wasserarbeit, über die Feldarbeit bis hin zur Drückjagd. Oder dann auch die Schweißarbeit. Klar, natürlich kannst du das. Aber bitte, darf sich doch keiner dann Schweißhundestation nennen, wenn der vorher 5 Hasen apportiert hat und noch 3 Enden rausgeholt hat und danach nochmal eben irgendwie ein Reh findet, was 50 Meter weiter doch verendet liegt. Weißt du, ihr versteht mich, glaube ich, was ich meine. Dafür sind wir, haben wir Spezialisten für die einzelnen Aufgaben. Punkt aus. Du hast jetzt halt, wie bei Julia, die Dackel. Die haben halt einen großen Vorteil, die können sich nicht allzu schnell einbuddeln, oder Julia? Also da dauert es ein bisschen.
Also wenn es ums Retten geht, ist tatsächlich der Terrier an erster Stelle, zumindest jetzt in meiner internen Statistik. Also das sind die am meisten verklüften beziehungsweise Rettung benötigen, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, das hat aber auch was irgendwie mit der Beinlänge zu tun. So, das ist auch so. Die sind übereifrig dann und dann schieben die das noch unter sich, wenn sie dann hochkommen. Ja, wenn der Gang groß genug ist, dann gehen sie hoch, dann schieben sie unter sich, dann schieben sie noch hinter sich, dann können die sich einen guten Wall anschaufeln. kann natürlich der Pickel nicht so, wegen seiner kurzen, er kann das auch, natürlich, aber der Terrier also, ist dafür halt prädestinierter. Ja. So, und dann hast du das halt.
Der Terrier ist halt wie so ein, ja, so wie ein Streichholz. Der brennt hell und stark und kurz. Und das ist tatsächlich so, dass die dann im Bau sich verausgaben, auch in ihrer Passion. Also zumindest Rückjagdhunde, die dann unter die Erde gehen. Die verausgaben sich total für ein paar Stunden und dann liegen die wie tot. Was du beschrieben hast, du gräbst dich zu dem Hund hin und er liegt dort und du denkst, der Hund ist tot. Die machen gar nichts mehr. Die liegen vor dem Raubwild, das ist eine Pattsituation. Da liegt der Dachs sitzt im Kessel, der Jagdterrier ist davor und es passiert einfach nichts mehr. Und das kann über Tage gehen und dann plötzlich wacht der Hund auf und arbeitet weiter oder geht oder die liegen da wie tot. Und das ist tatsächlich, also finde ich, teilweise so ein Terrier-Ding, weil die halt so mit so viel Karacho da reinstürmen und dann halt eben auch nicht die Erfahrung haben als Stöberhunde, was passiert denn da jetzt, ja? Und dann haben die einfach nicht die Energie, um wieder rückwärts zurückzukommen. Oder auch das Wissen oder die Möglichkeit, ja, mit der Weste.
Aber genau da sind wir ja bei den Spezialisten. Mhm. Warum überlassen wir das nicht nur den Spezialisten? Das ist das. Also, wenn ich nur einen Hund zur reinen Baujacht nehme, ja, wenn er nichts anderes macht, dann kann er das auch. Dann ist er nicht vorher noch irgendwie ein Stück Rotwild hinterher gespurtet, hat sich mit einer Sau irgendwo in der Dickung da mal guten Tag gesagt und ist nicht irgendwie so einem Reh, was der Schütze dann eh nicht schießen konnte, nochmal 300 Meter hinterher gejagt.
Julia hat das eben so schön gesagt, ne, wirklich wie so ein Streichholz. Ich habe immer noch eine Frage und zwar, wir haben jetzt auch gerade gehört, Henrik, von dir die Geschichte mit deinem Hund, mit deinem Terrier, grundsätzlich auch die Gefahr von Dachsen oder beziehungsweise was da überhaupt im Bau so los ist. Wie geht ihr denn eigentlich mit der Gefahr für eure Hunde im Bau um? Und vor allem, wo zieht ihr eine Grenze, Julia?
Also die Grenze, ob man jetzt, wenn man zur Baujagd geht, welchen Bau man bejagt, ist ganz klar die Grabbarkeit des Baus. Also kann ich im Notfall meinem Hund helfen, ja oder nein? Das ist die zentrale Frage. Und wenn die mit Nein oder ich weiß nicht, dann ist dieser Bau nicht geeignet für eine Baujagd. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann auch ein alter Bestand sein, der da draufsteht. Man hat wirklich dickes Wurzelwerk. Das können Felsen sein, das können Steine sein. Das kann aber auch mal eine sehr ungünstige Gegebenheit sein. Unter zum Beispiel Schienen durch oder so. Da kann man auch nicht graben. Oder zumindest wird da die Deutsche Bahn jetzt nicht ganz so.
Die ist nicht so Fan von.
Ja, noch eine Verspätung macht auch nichts. Mein Gott, dann. Schienenersatzverkehr steht schon bereit, die graben ihren Hund aus. Also wenn man nicht graben kann, schickt man keinen Hund rein. Das ist das A und O.
Obwohl man das ja nicht immer beeinflussen kann, ne? Wenn der Hund sich einschläft. Das ist ja.
Ja gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Es gibt ja einmal die Baujagd. Das ist ja das absichtliche Hineinlassen des Hundes unter die Erde. Und das andere ist halt der, sagen wir mal, Unfall, dass ein Hund, der bei der Stöberjagd eigentlich für Stöbern eingesetzt ist, so wie beim Henrik seine Geschichte, ne, der sollte das ja gar nicht, hat sich dann aber für was anderes entschieden, ist unter die Erde gegangen und ist dann dort eben ja stecken geblieben, beziehungsweise ist dann dort ausgebrannt und hat sich dann halt nicht mehr ja selbstständig befreien können. Und das ist halt der Fall, in dem ich dann als Bauretter ausrücke, wenn Leute anrufen und sagen, mein Hund ist zufällig unter die Erde geraten. Gab noch nie den Fall, dass ein Baujäger, der Baujagd gemacht hat, angerufen hat und gesagt hat, hilf mir bitte. Da diese Leute wissen natürlich, was zu tun ist und so weiter. Es geht wirklich konkret nur um Stöberhundbesitzer, die dann oftmals dann auch das erste Mal in Jahren oder Jahrzehnten, bei denen sie Jagdterrier führen, die haben gesagt, ich habe schon immer eine Jagdterriermeute gehabt, das ist noch nie passiert und plötzlich ist der Hund weg. Ja, der war noch nie, der ist 8, der war noch nie unter der Erde und jetzt auf einmal. Weil jeder Hund, vor dem der Fuchs in den Bau geht, zum Beispiel, oder wo, wenn keine Sauen da sind, ist kein Rehwild, da ist nichts zum Jagen da, dem Hund ist langweilig, da ist frische Witterung auf dem Bau. Diesen Bauhund, der das nicht annimmt, diese Einladung, den gibt's, der muss noch irgendwie gezüchtet werden, ja, also, oder geboren werden. Die werden einschliefen, ja. Das ist halt die Gefahr, wenn man einen Hund hat, der klein genug ist, um unter die Erde zu gehen, wenn man den bei einer Drückjagd schnallt. Das kann immer passieren.
Muss man halt gegenwirken. Also ich mache es bei meinen jungen Hunden, sollten die Nase reinstecken, dann sage ich denen auch, hör mal, heute nicht. Auch nicht morgen, auch nicht übermorgen. Sondern muss man mit denen einfach in den Dialog gehen und sagen, hör mal, pass auf, Freunde, ne, guck mal hier, zu Hause, da gibt es ganz leckeres Fressen, da müsst ihr auch nicht dreckig werden, da könnt ihr euch auf eine Decke legen, da seid ihr sauer und warm. Ne, also da muss man mit denen ja schon mal drüber reden, über das ganze Thema.
Wirst du mal ein Mitarbeitergespräch?
Ein Mitarbeitergespräch, natürlich. Das ist ja, genau, ist ja nirgendwo anders. Entschuldigung, ich habe zwei Töchter. Bin als glücklicher Ehemann zweimal in diese verheerende Entfernung gekommen, so dass ich zwei wunderschöne Töchter habe. So, und da ist ja einfach so das Thema, du musst ja die Kinder auch erziehen. Du kannst denen die ja auch nicht einfach nur machen lassen. Sondern sagst du denen auch, hör mal, pass auf, Freunde, geht so nicht. Natürlich verstehen die Menschenkinder dich ein bisschen besser als die anderen. Nichtsdestotrotz, ich würde einfach nochmal an die Frage da angeknüpft, ich würde einfach die Grenze da ziehen, wenn du merkst, dass ein Hund wirklich zu aggressiv unten im Bau ist. Dann kannst du nicht mehr, also meiner Meinung nach, nicht mehr reinschicken. Der Hund hat die Passion. Der will da rein, der will arbeiten, der will Beute machen. Aber wenn es immer nur darauf aufläuft, dass der nur noch vermackt rauskommt, da muss ich sagen, ey, pass auf, dann ist es auch vielleicht nicht der richtige Hund für Naturbau, sondern dann lassen nur auf den Kunstbau, wie vielleicht, wo der Fuchs eher springt. Ansonsten muss jeder für seinen Hund das selber irgendwie erfahren oder herausfinden, was für ihn am besten ist.
Das ist ja, jeder Hund hat ja auch seine eigenen Charaktereigenschaften. Rassetypische Eigenschaften sind das eine und dann gibt's halt noch die einzelnen Auswirkungen oder beziehungsweise die einzelnen Ausprägungen, wie charakterstark oder wie aggressiv oder wie wildscharf ein Hund ist. Also das sind halt alles so Sachen, nur wenn man das denen nachsagt, bestimmten Rassen, gerade bei Terriern. Mein Opa hatte einen Terrier, die Zilli, das war ein richtiges Aas. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch immer, seitdem habe ich Respekt vor Terriern, aber ich hatte auf einer Drückjagd, hatte ich dann auch irgendwann einfach einen auf dem Arm, weil die an dem Fuchs dran waren. Und die war ganz handsam, muss man dazu sagen. Also von daher, das ist, Terrier ist nicht gleich Terrier und genauso auch Teckel nicht gleich Teckel, ne, Carsten?
Nee, das stimmt, Vicky. Wie die es nicht wissen, Vicky hat einen Teckel, einer meiner Hunde ist auch ein Teckel.
Ja, obwohl ich kann mir das auch vorstellen. Also irgendwann kriege ich nochmal so einen Rauhardack.
Na, genau, Henrik.
Wenn ich irgendwann nicht mehr mit den Hunden durch den Busch rennen kann, auch wenn ich mich nur den Hang runterkugel, aber irgendwann werde ich wie so ein stoffliger Jäger mit so einem Hütchen, so einer Pfeife im Mund, weißt du, so ein bisschen
Lodenmantel,
mäßig nur alt und grau, ja, Lodenmantel und dann habe ich immer noch hier Artus, mein Rauhardack.
Hector, nicht so, Hector?
Pass auf, bleiben wir ganz Ilex.
Ilex.
So, Ilex. Ilex, Rauhardackel an so einer Lederleine, der nur so am Bellen ist. Weißt du, so kann sich keiner rantrauen. Wenn ich oben auf meinem Stand stehe und ich hab was erlegen dürfen, so, und irgendwie so ein Drückjagdjunge kommt da dran vorbei, so ein Hundejunge, der da irgendwie nochmal sich gedacht hat, weißt du, was die Alten konnte ich schon lange, ich habe bessere Hunde, weißt du, und die kommen dabei um mein Yacht. Deckel da so, weißt du, wo der schon so schön in der Drückjagdhose hängt. So stelle ich mir das irgendwann mal vor. Auf jeden Fall.
Geil.
Jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal irgendwie gehört von dir, Julia, wenn es um die Bauhundrettung geht. Ich glaube, dass relativ viele sich nicht vorstellen können, wie das da geht. Erzähl doch mal, wie funktioniert das?
Vor ein paar Jahren habe ich einen Artikel gelesen, oder war das ein Artikel oder ein Beitrag, zu einem Mann, der Manfred Friedrich heißt und der Baurettung betreibt. Ich kannte das auch nicht. Baujahr, klar, kenne ich. Aber jetzt mit dem zweiten Hund, den ersten Hund irgendwie retten, da wollte ich das mal ein bisschen genauer wissen. Hab den angerufen, hab dann, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir telefoniert haben. Der hat mir das alles erklärt. Und ich glaube, sogar ein paar Wochen später war schon der erste Fall bei mir in der Region, wo die Gelegenheit war, das mal auszuprobieren. Da habe ich halt mit ihm praktisch am Telefon dann tatsächlich das mal durchgeführt und das hat geklappt. Und seitdem teilen wir uns sozusagen ein bisschen Deutschland auf, sage ich jetzt mal. Aber alles, was Richtung Norden geht, das ist dann meins. Und alles, was noch weiter Richtung Süden geht, das ist dann mehr oder weniger seins. Und die verteilen uns die Fälle, weil dieses Jahr hatte ich in der Drückjagdsaison vielleicht 5-6 Anrufe am Tag gehabt. Gerade an den Wochenenden.
Also die rufen dann bei dir an?
Genau, die rufen bei mir an und sagen, genau das, was bei dir auch passiert ist, Henrik. Also Hund im Bau, bei einer Drückjagd, Hilfe. Das sind, von den Anrufen her sind es viele. Die meisten kann man übers Telefon, sage ich mal, beruhigen, / die richtigen Tipps geben, dass der Hund rauskommt. Die meisten kommen am nächsten Tag wieder raus. Also es ist so, die Hunde arbeiten, die Hunde erholen sich auch also liegen wie tot da, ne, und haben dann diese Inaktivitätsphasen. Dann wachen sie wieder auf, dann machen sie wieder was und am nächsten Tag meistens sind die, wenn sie nicht irgendwo wirklich festklemmen mit ihren Westen teilweise, dann kommen die auch wieder raus. Ja. Also da kann man die Leute eigentlich auch beruhigen. Und dann gibt's halt eben den Anteil an Fällen, wo sie nicht rauskommen. Und am nächsten Tag noch nicht da sind, am übernächsten Tag oder 5, 6, 7 Tage später und dann ist halt der Moment gekommen, wo man sagt, naja gut, fahr schon mal langsam los, ne? Diese Fälle sind auch wirklich die spektakulären, sag ich mal, wo halt der Bau so groß ist, dass es niemals sinnvoll wäre, das aufzugraben alleine. Also nur auf Verdacht. Also ich hatte Fälle, da war vielleicht der Hang, wo der Hund drin ist, also das GPS-Signal ist halt abgerissen. Die senden ja auch nicht jede Sekunde. Es gibt Systeme, die senden mal jede 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden. Das heißt, das muss auch nicht genau da sein, wo der Signal abgerissen ist. Das kann auch, der Baueingang kann auch 60 Meter weiter sein in irgendeine Richtung. Und wenn man dann so einen Hang hat von 150 Metern, der 50, 60 Einfahrten hat, wo fängt man an zu graben? Ja, insbesondere, weil gerade diese Hänge dann bei Drückjagden, Felsen, Steine, Bäume, alles. Ne? Also das muss ja erstmal alles weggeräumt werden. Und wenn ich dann vor Ort bin, schicke ich meine Hunde unter die Erde. Das kommt auf die Situation an, wie viele, wie groß auch der Bau ist und so weiter. Und meine Hunde ist auch wieder wie ein Krimi. Also die zeigen einem praktisch an, wie der Weg war, den der andere Hund genommen hat. Weil was ist passiert? Der erste Hund kam an diesen Bau, irgendwo ist eine Röhre befahren oder ist ein Fuchs rein gerade vor ihm, man weiß es nicht. Und er ist da rein und hat dann unter der Erde diesen Fuchs verfolgt. Und mein Hund zeigt erstmal an, okay, das ist jetzt der interessante Baueingang, da gehe ich rein und suche den Fuchs. Und dann sucht er teils stundenlang in solchen Gebilden. Also das sind halt Baue, da würde man niemals Baujagd machen, weil sie so riesig sind und so schwer zu graben. Und dann geht mein Hund rein, geht eben dann durch die Gänge und ich bin auf der Oberfläche mit dem Handgerät und markiere mir dann alles, was interessant ist. Also wo bleibt der Hund länger stehen? Wo bellt er mal? Wo ist ein Areal, wo augenscheinlich viel Geruch ist oder wo irgendwas Interessantes ist? Und dann kommt es drauf an, in vielen Fällen ist es durchaus so, also mein Hund findet dann irgendwann das Raubwild und da, wo das Raubwild ist, ist auch der andere Hund. Oftmals. Dann gibt es zwei Ausgänge. Entweder mein Hund steht praktisch in zweiter Reihe, also der andere ist vielleicht Kopf zu Kopf mit dem Raubwild, mit dem Dachs oder wie auch immer, kann nicht rückwärts, weil ihn die Weste blockiert. Also viele haben ja diese Schlagschutzwesten an. Mein Hund steht in zweiter Reihe und bellt und dann kann man runtergraben. Das hört sich jetzt einfach an, aber es waren schon Fälle, wir hatten Fälle da im Hang mit Felsen, 6 Meter zum Hund. Da kam dann das THW, die Feuerwehr, da waren am Ende 30 Leute, die da gegraben haben. Da hatten wir einen anderen Fall auch in so einem Wall an einem Baggersee, da war es auch 4, 4,5 Meter runter, aber alles bewachsen. Das musste alles erstmal gerodet werden. Bis wir da unten waren, haben wir also bei dem Fall 18 Stunden haben wir gegraben.
Ja, du musst halt ja auch sichern.
Mit Bagger und allem. Ah ja, ja, man muss es sichern. Und das ist halt. Das ist der eine Ausgang, dass man graben muss. In anderen Fällen ist es so, dass mein Hund im Prinzip die Situation auflöst. So wie Henrik vorher erzählt hat, wie sein Hund da liegt. Wenn mein Hund von hinten kommt und anfängt zu bellen, weckt das die Lebensgeister von dem Hund. Da reicht eigentlich auch manchmal nur ein Anstupsen oder dass halt gebellt wird und plötzlich wacht der andere Hund auf und bellt auch wieder. Oder er wacht auf und findet jetzt nochmal die Energie, angespornt von dem zweiten Hund, sich doch aus dem Bau rauszuarbeiten. Das ist dann oft so, dass ich schicke meinen rein, er findet das Raubwild, dann wird, was weiß ich, 45, eine Stunde lang gebellt und plötzlich taucht der zu rettende Hund wieder auf. Oder mein Hund zieht das Raubwild zum Beispiel in den Seitenrohr und der andere Hund hat die Möglichkeit, im Kessel zu wenden. Also gibt es viele Optionen. Ja, das heißt, entweder der Hund kommt von alleine dann raus oder man muss graben. Also es gibt natürlich auch immer Fälle, wo man auch nicht weiß, ist der wirklich da drin? Ja, also nur weil das GPS-Signal gerissen ist und 100 Meter weiter ist ein Bau, heißt es nicht zwangsläufig, dass der Hund da drin ist. Dann sucht man vielleicht umsonst und gräbt umsonst. Das passiert auch schon mal. Also es ist halt jedes Mal ein riesiger Krimi, weil man das Puzzle zusammensetzt. Also manchmal sitzen wir auf dem Boden wirklich mit dem GPS-Gerät und gucken, okay, von welcher Seite kam der Hund da dran? Wann ist das Signal abgerissen? Dann fängst du an, die Karte aufzumachen. Wo sind die nächsten Baue? Und dann geht man in den Bau ran, dann schickt man den anderen Hund rein. Der ist vielleicht in einem bestimmten Areal länger zugange, wo man denkt, oh, vielleicht ist da was Interessantes, da muss man da graben. Also es ist ein Riesending meistens.
Eine Riesenaufgabe
meistens
auf jeden Fall.
Riesenaufwand, aber man muss schon den Jägern eins zugute zu halten. Ich habe noch nie die Situation erlebt, wo irgendein Jäger gesagt hat, ab hier ist es mir zu teuer, zu aufwendig, zu irgendwas. so etwas gibt's nicht, ja.
Ja, aber ich glaube, das liegt auch einfach an der emotionalen Nähe zum Hund, ne? Du bildest den aus, ja. Und ich sag mal, wenn das jetzt ein Zufall war, dass der Hund dann ja, hat einschliefen lassen, dann ist das ein Zufalls. Meistens ist das auf Drückjagden ja nicht gewollt, logischerweise. Und dementsprechend, nee, glaube ich, ist das auch, ich kenne keinen, der dann irgendwie in dem Moment wirklich aufgibt. Ich habe allerdings eine Frage, weil wir jetzt so oft davon reden, wie wichtig das ist. Und auch Hendrik hat das vorhin bei der Einleitung gesagt, gerade bei der Niederwildjagd, Baujagd ist einfach auch essentiell. Wie geht ihr denn mit Kritik um und wie begegnet ihr eigentlich Vorwürfen, die halt, dass die Baujagd einfach nicht mehr zeitgemäß ist oder tierschutzwidrig, Hendrik?
Im Endeffekt ist es doch eine Hege und eine Pflege. Es gibt natürlich auch andere Jagdarten, die ich auf dem Fuchs ausüben kann, in seiner Vielfalt kurz zu halten. Aber es ist doch noch lange nicht so effektiv wie die Baujagd. Weil die Baujagd ist das Effektivste überhaupt, um diese Fressfeinde des Niederwildes dort klein zu halten. In welchen Lebenslagen haben wir Jäger nicht mit Kritik zu kämpfen? Ich glaube, wir haben mittlerweile uns so ein dickes Fell wachsen lassen, weil viele einfach in meinen Augen, ohne direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, weil die meisten, die kaufen ihr Fleisch bei Edeka, Lidl irgendwo in einem Supermarkt, ja? So, die wissen doch gar nicht mehr, wie es ist, sich auch mal nochmal von der Natur zu ernähren. Die kriegen es doch alles nur auf dem Silbertablett. Die hätten einfach mal, weiß ich nicht, 100 Jahre vorher leben sollen. Da war das doch gang und gäbe. Da musstest du das machen, damit du auch ein bisschen Fleisch auf den Teller bekommst. Sonst hättest du nur Kartoffeln und Möhren essen können.
Aber der Fuchs ist doch so schön, kriege ich dann immer zu hören. Der sieht so schön rot aus, wenn der dann übers Feld sieht.
Ja, ist ja auch. Es ist auch ein wunderschöner Anblick, wenn du Jungfüchse irgendwo tollen siehst oder sonst was. Dann nimmst du doch auch nicht sofort immer bei jedem Fuchs, nimmst du doch nicht sofort die Waffe hoch und erlegst irgendwas.
Nee.
Also so bin ich zum Beispiel nicht geschickt. Ich gehe jetzt nicht raus, um nur den Finger krumm zu machen. Ich bin auch da draußen, um die Natur zu erleben. Es ist das notwendige Übel, dass der Fuchs außer das Auto sonst keinen anderen Feind hat. Aber ansonsten sind wir Menschen oder wir Jäger sind ja dann nur die Feinde. So, und wenn du das einfach lässt, ja, dann können diejenigen, die sagen, ja, der ist ja schon so schön rot, die können sich aber irgendwann auch keinen Hase, kein Kaninchen, kein Fasan, keine Rebhuhnkette, kein Singvogel oder sonstiges mehr angucken.
Ja,
dann lass es einfach gedeihen und wandern. Und deswegen nochmal zu dieser Frage, wie geht man mit dieser Kritik um? Man muss einfach sachlich und ordentlich auch bei solchen Diskussionen einfach nur entgegentreten. Man muss jetzt nicht irgendwie sagen, aber wisst ihr was, ihr habt gar keine Ahnung, sondern man muss einfach da in den Dialog mit reingehen, egal wer vor dir steht. Und dann kann man, genau richtig, der Hund sagt es, ne? Da muss man damit auch sprechen. Dann wendet sich manchmal das Blatt auch. Also vielleicht kriegst du nicht den Veganer auf einmal zur Jagd und dass er dann auf einmal nur noch Fleisch isst. Den wird es auch irgendwo geben, aber meistens nicht. Aber wenn du mit den Leuten ordentlich sprichst und sagst, pass auf, so und so läuft das ab. Und dann kommst du auf diese Schiene mit Baujagd, Hunderettung, ne, das, was Julia dann macht. Weil nämlich so viel dahinter steckt. Und auf einmal siehst du, wie oben im Köpfchen was rattert, wo vielleicht ein paar Stellschrauben nur anders gedreht werden mussten, damit die Leute das vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sehen.
Kriegst du denn eine andere Kritik vielleicht auch zu hören, Julia, als Bauretterin?
Nö, ich kriege die ganz übliche Kritik, die dadurch, dass meine Telefonnummer auch durchaus kursiert, manchmal auch sehr interessant ist. Also Beleidigungen, Drohungen, also die ganze Palette habe ich schon gekriegt. Ich bin auch oft in der Kritik, ob es jetzt dann auch um Bücher geht, die jetzt konkret zum Thema Baujagd eben das auch alles sehr explizit beschreiben, sage ich mal. Bin absolut bei dir, Hendrik, mit allem, was du gesagt hast bezüglich Niederwildhege und eben dem Kurzhalten des Fuchses, was notwendig ist. Also das ist aber nicht meine Art der Argumentation für die Baujagd. Ich gehe hier rein oder beziehungsweise, erst rein, aber über Menschenrechte beziehungsweise unser Recht auf kulturelles Handeln und unser Recht darauf, das zu tun, was wir gerne tun und wo unsere Passion liegt.
Jetzt wissen wir ja, hatten wir auch schon häufiger im Podcast, die Jagd verändert sich ja. Wie stellt ihr euch denn die Baujagd in 10 oder 20 Jahren vor?
Genauso, wie sie jetzt ist. Warum sollten wir was ändern? Never change a winning team. Es läuft doch alles in Ordnung. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf diese Spezialisten. Jeder Spezialist, also jeder Hundeführer mit seinem Hund, weiß genau, was zu tun ist. Und man muss keinen Hund irgendwie verheizen. Man muss keinen Hund irgendwie nur um Gottes Willen da reinschicken, damit man Beute macht oder sonst was. Es gibt wunderschöne Momente zu Hause auf der Couch oder mit Freunden an der Theke oder sonst was. Dann muss man sich einfach darüber den Abend oder den Yachttag schön machen. Die Baujacht ist, so wie sie ist, ist sie total in Ordnung, legitim und sollte einfach nicht verboten werden oder nicht geändert werden.
Darum geht's gar nicht. Aber es gibt ja auch positive Veränderungen. Also zum Beispiel, vor 40 Jahren gab es noch keine Sende.
Ja, gut.
So, also es könnte ja auch sein, dass da noch irgendwas passiert. Weißt du, wie ich meine?
Da muss ich sagen, ich bin für alle Technik, die anderen helfen sozusagen. In unserem ganzen jachtlichen Portfolio gibt es Technik, die finde ich überhaupt nicht gut. In gewissen Situationen. Wäre aber jetzt, glaube ich, zu weit gegriffen, könnten wir, glaube ich, noch eine ganze Podcast-Folge von machen. Aber der Bausender, genauso wie der GPS-Sender am Hund für die Drückjachten, ist aus meiner Sicht ein total tolles Gimmick, damit man einfach seinen Yachtkameraden, seinen vierbeinigen Yachtkameraden einfach nur helfen kann. Wir müssen uns als Jäger nicht immer wieder weiterentwickeln. Also wir müssen in die Jagd aus meiner Sicht nicht noch mehr Technik bringen. Sonst bleiben wir nicht mehr fair, sonst bleiben wir nicht mehr weitgerecht. Aber nur um unserem vierbeinigen Jagdkameraden zu helfen, ist die Technik super. Genauso, Julia wird es wahrscheinlich dann haben beim THW oder Feuerwehr, die kommen dann mit einer Rohrkamera oder sonst was.
Ja, und schieben bringt nichts.
Ja, genau, bringt nichts. Aber das sind ja auch, ne, aber wenn das was bringen würde, super. Warum denn nicht? Das ist auch eine Technik. Die schadet aber dann keinem anderen, sondern die hilft nur, um das Leid da jetzt zu minimieren. Damit der Hund schneller bei seinem Hundeführer wieder ist, damit alle glücklich sind und alle wieder nach Hause gehen können und ne? So. Und für die nächste Yacht wieder 3 Wochen vorher die Waffe polieren. So, da sind wir doch. Wir dürfen kein Future-Jäger werden, wir dürfen kein Söldner in Anführungsstrichen werden. Die Technik darf nicht größer werden, aber für diese Zwecke, um anderen zu helfen, super.
Julia, wie glaubst du, wie die Baujagd in 10 oder 20 Jahren ist?
Also wenn ich mir meine Traumwelt vorstellen könnte, ist die Jagd am Naturbau wieder in allen Bundesländern zugelassen. Und es gibt eine lebendige, junge Baujägerszene, die sich entwickelt, diese Jagdart wieder viel stärker praktiziert und viel ehrlicher praktiziert, mit am Naturbau als Gruppe, als kameradschaftliche Instanz. Aber ich glaube, da geht so einiges für uns flöten, darüber, dass alles, was so ein bisschen, ich weiß nicht, anstrengend, lang und mit wechselndem Erfolg behaftet, gerade nicht so in ist. Ja, also ja, es ist anstrengend, es ist lang. Man weiß nicht, ob man zu Hause vielleicht nicht um 20 Uhr wieder da ist, um die x-te Netflix-Serie irgendwie durchzugucken mit seinem Partner. Es kann auch sein, dass man eine ganze Nacht irgendwie beschäftigt ist. Also das ist eine Jagdart, für die man sich Zeit nehmen muss. Also es geht nicht, dass man sagt, ich gehe jetzt mal ganz schnell mal hier Baujagd. Also selbst am Kunstbau kann das eine lange Nummer werden. Ja, dass man sich eben ja da wieder viel, viel stärker junge Leute mit involviert, junge Jäger, sein Wissen auch weitergibt an junge Jäger, versucht, die auch mit reinzuziehen, mit in diesen Bann zu ziehen.
Genau, wir sagen ja immer, man sollte solche Dinge, das Feuer vor allem weiterreichen und nicht die Asche. Und das hast du, glaube ich, auch gerade sehr schön gesagt. Und vor allem, wir sind gerne offen, dass die Jagd jünger wird. Dass sich Leute dazu durchringen, auch Dinge zu tun, Ärmel hochkrempeln und mal richtig mit anpacken. Ich glaube, Jagd an sich ist grundsätzlich so, dass man sagt, wann kommst du nach Hause? Dark o'clock. Also es ist nicht so, dass man wirklich sagen kann, man ist dann und dann zu Hause, sondern das ist eine Leidenschaft, die man lebt. Und wir haben, glaube ich, jetzt gemerkt, ihr beide brennt richtig für die Sache. Und deshalb,
allerdings,
mein lieber Carsten, ich fand, es war wieder wundervoll. Es war uns ein inneres Blumenpflücken, dass ihr da wart. Und vor allem mit diesem spannenden Thema, was ja nicht für jeden so ganz offensichtlich war. Und Carsten, nehmen wir was mit. Was nimmst du denn mit?
Wir nehmen auf alle Fälle mit, dass es ein sehr spannendes Thema ist, die Baujagd. Gerade weil sie so unvorhersehbar ist. Und wirklich auch interessantes Betätigungsfeld für unsere Jagdhunde. Die Sache mit dem Spezialisieren der Jagdhunde, bin ich der Erste, der dafür ist, als Mann einer Nachsuchenführerin. Und insofern, ja.
Ich finde, es war heute ein wundervolles Ereignis mit euch beiden. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Julia und bei Henrik. Schön, dass ihr dabei wart und unsere Gäste wart und euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank für eure Teilnahme.
Ja, danke selber.
Sehr gerne.
Das Lob geht zurück.
Immer wieder gerne.
Wir hatten ja heute nicht so einen großen Gesprächsanteil, das ist aber auch völlig okay.
Alles gut.
Das passiert.
War die auch mit da drin heute?
Nee,
wo ich sagen.
Niemals. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr wieder fleißig eingeschaltet habt und euch den Podcast angehört habt. Und wir wünschen euch natürlich ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Vielen Dank.
Weidmannsheil.
Weidmannsheil.